ARD.
Ich mache dann ein Studium. Dann wird häufig erwartet, dass man ein Praktikum macht ohne Bezahlung. Das können sich viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die so einen Hintergrund haben, nicht leisten. Und ich habe auch Beispiele, die sagen, ihnen wird dann erst deutlich, wie anders sie sind. Sie können nicht mithalten bei tollen Hobbys. Sie waren noch nicht überall, sind nicht selbstverständlich gereist, haben keinen Fotoapparat, keine tolle, teure Kamera, mit der sie Bilder machen können, kennen sich nicht aus und haben das Gefühl, sie ecken an.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Heute haben wir die Journalistin und Autorin Katrin Boldeburg zu Gast, die sich intensiv mit dem Thema Kinderarmut in Deutschland auseinandersetzt und auch in einem Buch auseinandergesetzt hat. In diesem aktuellen Buch »Jedes fünfte Kind, warum Kinderarmut unseren Wohlstand und unsere Freiheit gefährdet« beleuchtet sie die alarmierende Tatsache, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Katrin Boldeburg hat zahlreiche Kinder und Jugendliche begleitet und jahrelang zu den Themen Chancengerechtigkeit und Bildung recherchiert. Liebe Katrin, wir haben massiven Fachkräftemangel, die Renten sind nicht mehr sicher und dennoch lassen wir es politisch zu, dass Kinder in Armut leben. Wie kann das sein?
Weißt du, ich glaube, das liegt daran, dass wir noch aus Zeiten kommen, wo es zu viele Menschen und zu wenig Arbeit gab. Damals konnte man es sich leisten, einfach einen Teil, ich sag mal links liegen zu lassen, zu alimentieren und darauf zu verzichten. Und es ist noch nicht in den Köpfen angekommen, dass das vorbei ist. Deswegen ist es nicht nur moralisch unfair und höchst fragwürdig, wenn wir zulassen, dass jedes fünfte Kind bei uns in Deutschland in Armut aufwächst, sondern es ist auch volkswirtschaftlicher Blödsinn.
Davon auszugehen, dass jedes fünfte Kind in Armut lebt und wir wissen, die Auswirkungen bedeuten zum Beispiel, dass 50.000 Kinder nach der Schule keinen Abschluss haben. Das wäre ja eigentlich, müsste man meinen, schon genug. Was bedeutet Armut konkret für Kinder in einem Land wie Deutschland?
Also, es gibt eine Armutsgrenze, die festgelegt ist. Die richtet sich danach, wer weniger als 60% eines durchschnittlichen Haushaltes verdient im Monat. Um mal eine Zahl zu nennen, bei einer Alleinerziehenden mit Kind unter 14 Jahren sind das ca. 1.500 Euro. Aber das sind immer nur Zahlen, das sind immer nur Grenzen und Euros. Es geht vielmehr darum, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, und das ist das vielleicht Besondere auch in Deutschland, ausgeschlossen sind von sozialer Teilhabe. Sie sind auch von Bildungschancen ausgeschlossen. Man sieht Kindern in Armut in Deutschland nicht so sehr an, dass sie arm sind. Also wir können uns hier nicht vergleichen, und das will ich auch gar nicht tun, mit irgendwelche Dritte Weltländern, wo man Slums sieht und Kinder hungern und um Geld betteln. Das ist bei uns weniger der Fall, sondern es geht um ein strukturelles, verdecktes Problem, und das macht es so schwierig und gefährlich, weil man es so leicht übersehen kann.
In deinem Buch beschreibst du es relativ genau. Es gibt ja sogar jetzt sozusagen eine neue ausgerechnete Armutsgrenze, bei der sogar von 65% gesprochen wird. Also mit anderen Worten, um das nochmal deutlich zu machen, wenn man weniger als, und jetzt nehmen wir mal die etwas höhere Zahl, weniger als 65% des Durchschnittseinkommens bekommt, beziehungsweise die Eltern. Und auch da wird es ein bisschen schwieriger, weil es wieder unterschiedlich ist, ob ein Kind zum Beispiel in einer, ich sage jetzt mal, intakten Familie aufwächst. Es kommt auf die Kinder an, die auch noch in der Familie sind. Es kommt darauf an, ob es alleinerziehend ist. Aber dann würden wir von einer Armut sprechen, die sich auswirkt. Ich finde übrigens als kleiner Nebensatz in dem Buch auch sehr stark, es gibt immer wieder Passagen, wo die Kinder und Jugendlichen, mit denen du gesprochen hast, und auch die Eltern dann darüber sprechen, was das konkret heißt. Das heißt zum Beispiel, während andere Kinder im Sportunterricht dauernd unterschiedliche Hosen und T-Shirts von Marken anziehen können, können die Kinder das nicht. Es heißt, ein Kind hat vielleicht kein Smartphone, sagt dann auch, naja, meine Mutter sagt auch, ich soll das noch nicht haben, aber es ist eigentlich klar, dass all das, was in einer digital geprägten Gesellschaft Teilhabe bedeutet, an Kultur, aber eben auch an Bildung, für solche Armutsbetroffenen nicht erreichbar ist.
Ja, es geht auch um Ausflüge, ins Kino gehen, an Klassenfahrten teilnehmen. Das sind alles Dinge, die Kindern, die in Armut groß werden, verwehrt bleiben. Und das werden sie nie so offen oder die meisten nicht so offen zugeben, sondern man vertuscht es dann, ist plötzlich krank, kann irgendwie nicht. Auch Geburtstagseinladungen nimmt man vielleicht nicht an, weil man das selber gar nicht erwidern kann, weil man kein Geld hat für ein Geschenk. Das sind alles so versteckte Signale. Und ich fand es sehr traurig, dabei bei diesen vielen Gesprächen festzustellen, da gibt es Muster und diese Muster sieht man nicht auf den ersten Blick. Und wenn mein Buch dazu beitragen kann, dass der ein oder andere oder die andere dafür sensibilisiert wird, dann wäre das schön.
Erklär mal kurz, was du damit meinst, dass es Muster gibt und wie sich die dann, wie die sich zeigen.
Also, Armut ist nichts, worauf man stolz sein kann. Armut ist etwas zutiefst Peinliches. Es ist in Wahrheit eine der, würde ich sagen, fast größten Hemmnisse in unserer Gesellschaft, über die wir auch am wenigsten reden. Klassismus kommt nicht vor. Wir reden viel über die Frage, die berechtigte Frage, wie adressieren wir eigentlich Menschen, die unterschiedliche sexuelle Orientierung haben? Wie reden wir über People of Color angemessen, ohne jemanden herabzusetzen? Aber wir überlegen viel zu wenig, ist meine Beobachtung, wie wir eigentlich über die Herkunft reden. Vor allen Dingen, wenn diese soziale Herkunft eher zu Familien gehört, die am Rande der Gesellschaft leben. Das ist das eine. Das andere ist, das Muster zum Beispiel, also wenn du Kind einer alleinerziehenden Mutter bist, dann ist deine Chance groß, dass du in Armut lebst. Kommst du aus einer Familie mit vielen Geschwistern, also mehr als drei Geschwister, auch schon schlecht. Hat deine Familie einen migrantischen Hintergrund, ist zugewandert, dann wird es auch nicht leichter für dich. Das sind so Muster, die zeigen die Statistik. Und im Alltag, wie gesagt, diese Kinder vermeiden eher, haben früh eine Strategie entwickelt, ihre Armut zu kaschieren, indem sie sagen, ich brauche das alles nicht so sehr, Markenklamotten und sind mir gar nicht so wichtig. Ich kann nicht mitgehen ins Kino oder ins Schwimmbad oder sonst was, weil mir das gerade nicht so passt oder nicht so wichtig ist oder weil ich auf meine kleinen Geschwister aufpassen muss. Es wird also alles Mögliche vermieden, was dazu führen könnte, dass man hinter die Fassade blickt, dass man erkennt, diese Familie, dieses Kind hat nicht genug Geld, um an Dingen teilzunehmen, die für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft völlig selbstverständlich sind. Das fängt auch bei Klamotten an. Also gebrauchte Schuhe tragen, das ist nicht cool. Das ist, finden die meisten Menschen nicht so toll. Ist für viele Kinder in Armut aber ganz normal.
Gerade noch mal ganz kurz zu einem Begriff Klassismus, den du erwähnt hast. Der meint ja die abwertende Bezeichnung von armen Menschen. Das heißt, das kann man sich so vorstellen wie, ja, Geringverdiener hatten wir jetzt vielleicht häufig mal, ist so ein pejorativer Begriff, ja, oder verschiedene Bezeichnungen, die eben diejenigen, die betroffen sind, zunächst mal verbal, oftmals dann aber auch im sozialen Kontext ausschließen.
Ja, da ist zum Beispiel von asozial die Rede oder auch von Brennpunktvierteln. Das habe ich mir ehrlich gesagt selber auch nie klar gemacht, bis ich dazu angefangen habe zu recherchieren. Ein Brennpunktviertel darüber, das so bezeichnen wir allgemein ein Viertel in einer sozial schwierigen Lage, wie man es angemessen sagen sollte. Da brennt natürlich nicht die ganze Zeit das Viertel, aber es wird suggeriert, als ob das so sein solle. Und das ist beschämend für die Menschen, die in solchen Vierteln leben.
Mir ist gerade wieder aufgefallen, ich habe hier in Die Schule brennt mit Tobias Nolte gesprochen, ehemals Lehrer am Campus Rüdli, und der ist ja dann dazu übergegangen, zu Brennpunkt Schulen zu sagen, Schulen in normaler Lage. Das fand ich sehr interessant, auch wenn es natürlich einen Euphemismus darstellt. Und auf der anderen Seite ist mir auch nochmal deutlich geworden, als ich dein Buch gelesen habe, dass ja selbst so etwas wie sozial schwach auch schon eine Bezeichnung ist, die ein bisschen problematisch ist, wenn es um Verdienstmöglichkeiten und so weiter geht, ne?
Also wir kommen schnell in einen Bereich, wo es wertend wird. Und das ist, finde ich, kompliziert, auch als Journalistin. Ich finde, bei aller Vorsicht muss man manchmal aber auch sagen, was ist. Ich finde es gut, wenn man sprachsensibel ist, aber wenn man trotzdem benennt, was ist, weil sonst kann man irgendwann keine Aussage mehr treffen. Und ich finde, damit ist vor allen Dingen Mädchen und Jungen nicht geholfen.
Ein letzter Punkt noch, und vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen. Du zitierst ja an vielfacher Stelle Aladin Elmar Falani. Diejenigen, die den Podcast hier hören, die werden jetzt grinsen, weil ich eine ganze Zeit lang Aladin sozusagen in fast jeder Folge erwähnt habe. Aladin beschreibt, und damit du eben auch in dem Zitat, Armut als potenziellen Verstärker all dieser auch schon schwierigen Lagen, in denen sich Menschen befinden können, wenn sie nicht einer normativen Normalität entsprechen. Also das heißt, Armut potenziert das quasi oftmals noch nach unten. Kannst du das kurz erklären?
Ja, also wenn ich ein schweres Schicksal habe, also wenn ich zum Beispiel, oder nehmen wir mal was Durchschnittliches, habe irgendwie Schwierigkeiten in der Schule. Ich bin Legastheniker, ich kann nicht, Rechtschreibung fällt mir irgendwie schwer. Wenn ich aus einem Haushalt komme, wenn ich Eltern habe, die das beobachten, die selbst Akademiker sind, die für eine gute Förderung sorgen können, die mit den Lehrern sprechen können und sensibilisieren können, dann können sie mit mir in die Schule zu dir gehen als mein Deutschlehrer und darüber reden, was machen wir jetzt mit Katrin? Die kommt da nicht so klar, wie gehen wir damit angemessen um. Wenn ich zu Hause niemanden habe, dem das auffällt, wenn ich auf eine Schule gehe, die schlechter ausgestattet ist, wenn es zu Hause keine Bücher gibt, überhaupt gar nicht Wert darauf gelegt wird, dann verstärkt sich womöglich dieser Nachteil bei mir. Es wird keinen Ausgleich geben, es wird nicht versucht, mir zu helfen. Ich kann nicht lernen, mit diesem Nachteil umzugehen. Ich finde keine Strategie für mich. Ich gebe dann irgendwann auf und denke, Schule ist blöd, ich bin auch blöd, ich lasse das besser.
Genau, und du sagst, dass die Normalverteilung von Intelligenz, das sagt auch Markus Kottmann in einer der letzten Folgen, natürlich trotzdem genauso bei armen Kindern und Jugendlichen ist wie bei Nicht-Armen, aber dass das Problem eben ist, dass man, solange Schule auch so funktioniert, dass das Lernen zu Hause geschehen muss, dass man damit die Ungleichheit massiv verstärkt, weil zum Beispiel der Schreibtisch nicht da ist oder weil ein Laptop nicht da ist. Du hast selbst mit einer Familie gesprochen, die sich erst nach vielen Jahren überhaupt mal ein Tablet anschaffen konnte und plötzlich kann man auch gar nicht mehr davon ausgehen zu sagen, naja, jeder ist doch seines eigenen Glückes Schmied. Fand ich sehr interessant, du sagst, dass dieser Leistungsgedanke von Deutschland oftmals auf dieser völlig problematischen Grundannahme beruht, jeder kann es schaffen. Und dann pickt man sich quasi diejenigen raus, die es geschafft haben, auch aus Armut rauszukommen und verliert dabei aber alle anderen aus den Augen.
Ja, ist das nicht wahnsinnig unfair? Also, weil wir sind hier alle so mit diesem Glauben unterwegs, dass jeder irgendwie für sich selber sorgen kann. Und wer sich anstrengt, gerade in der Schule, der schafft das auch, der kriegt gute Noten, der kommt dann aufs Gymnasium, er oder sie kann ein Abitur machen und dafür sorgen, dass sie ein gutes Einkommen bekommen. So einfach ist das aber nicht. Also wenn man das nämlich mal anguckt, dann siehst du, dass von den Kindern, deren Eltern kein Abi haben, nur 28% aufs Gymnasium wechseln, haben die Eltern selbst Abitur, sind es 75%. Ähnliche Zahlen gibt es auch beim Thema Einkommen. Nämlich verdienen die Eltern weniger als 2600 Euro im Monat, sind es nur 27% der Kinder, die aufs Gymnasium kommen. Und von die Eltern mehr als 5500 im Monat verdienen, kommen 61% der Kinder aufs Gymnasium. Also man sieht, das ist zutiefst unfair. Das ist übrigens besonders in Deutschland. Also die PISA-Studie, die große Vergleichsstudie der 15-Jährigen zeigt uns schon seit Jahren, dass es in Deutschland leider besonders unfair zugeht und dass es mitnichten immer was mit Leistung zu tun hat, sondern mit Herkunft.
Was sind die Ursachen dafür, dass es in Deutschland besonders unfair ist?
Ich glaube, dass wir in Deutschland die Augen davor verschließen, dass wir das nicht wahrhaben wollen. Wir haben dieses Prinzip, dieses meritokratische Prinzip, also wenn man sich anstrengt, wenn man was leistet, dann wird man auch was. Folglich sind also alle die, die nichts leisten, selber schuld. Und deswegen muss man nichts tun. Aber diese Vorstellung, die weicht halt leider auch immer mehr auf. Und den meisten Menschen wird immer mehr klar, das funktioniert hier so nicht mehr, weil diese Möglichkeit, dadurch aufzusteigen, das hat sich verändert. Also wir haben jetzt mehr Milliardäre in Deutschland, aber die Armut verfestigt sich. Und es wird viel zu wenig dagegen getan.
Ja, und diese Verfestigung, das ist etwas, was mich ehrlich gesagt in dem Buch dann, ich will mal vorsichtig ausdrücken, frustriert hat, weil das ja so ein bisschen, also du kannst mir gerne sagen, ob der Vergleich Quatsch ist, aber es ist ja so, dass wenn du mit Kapital ausgestattet bist, also einfach nur mit Geld, dann ist die Chance natürlich höher, dass du mit dem Geld arbeiten kannst und dann wiederum ist die Chance auch höher, dass du zum Beispiel den Luxus hast, nicht nur die Dinge zu kaufen, sondern vielleicht auch nicht den ganzen Tag zu arbeiten bis abends und so weiter. Das heißt, durch dieses Kapital steigt deine Möglichkeit, mehr Kapital zu bekommen, das Matthäus-Prinzip. Aber das ist ja auch bei kulturellem Kapital der Fall. Also das heißt, ich finde eine Erkenntnis, die ich in dem Buch jetzt nochmal gelesen habe, dass nämlich auch Kapital ist, was für ein Netzwerk man hat. Wenn die Eltern Akademiker sind, dann ist die Chance halt größer, dass du bei deinem Praktikum zum Beispiel in ein Unternehmen gehst, ja, wo die dich dann hinterher übernehmen oder wo jemand sagt, du, hier weiß ich nicht, ob das für dich was ist, aber woanders kommst du schon hin. Das bei Armuts betroffenen Kindern ist es so, das Netzwerk ist unheimlich klein. Das heißt, man kommt da unglaublich schwer auch raus.
Ja, also mal rauskommen aus dem eigenen Viertel, mal was anderes sehen, mit anderen in Berührung kommen. Das ist bei armen Kindern viel schlechter gegeben. Und weil du dieses Beispiel mit dem Praktikum hast, also angenommen, ich habe das Abitur geschafft, ich komme aus schwierigen Verhältnissen, ich habe das Abitur geschafft, solche Beispiele habe ich ja auch. Und ich mache dann ein Studium, dann wird häufig erwartet, dass man ein Praktikum macht ohne Bezahlung. Das können sich viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die so einen Hintergrund haben, nicht leisten. Und ich habe auch Beispiele, die sagen, ihnen wird dann erst deutlich, wie anders sie sind. Sie können nicht mithalten bei tollen Hobbys. Sie waren noch nicht überall, sind nicht selbstverständlich gereist, haben keinen Fotoapparat, keine tolle, teure Kamera, mit der sie Bilder machen können, kennen sich nicht aus und haben das Gefühl, sie ecken an, wissen sich teilweise dann nicht zu benehmen, also kennen die Spielregeln nicht, will ich damit sagen. Die gelten in bestimmten Kontexten und haben immer das Gefühl, boah, wenn ich nicht aufpasse, dann fliege ich auf.
In Rheinland-Pfalz sind 71.000 Kinder betroffen. Und was das konkret bedeutet, da hören wir mal rein von dem SWR-Beitrag vom 19.04.2022.
Wie ist für Kinder ein Leben in Armut? Christian Baron, Journalist und Autor, stammt aus Kaiserslautern. Seine Kindheit in Armut hat er in einem Buch verarbeitet. In den 80er Jahren lebte er mit seiner Familie in diesem inzwischen sanierten Haus.
Man schämt sich ja, arm zu sein. Und dann hungert man lieber mal 3-4 Tage oder sogar noch eine ganze Woche und länger, als dass man preisgeben muss, am untersten Rand der Gesellschaft zu stehen. Und das konnte auch bedeuten, dass wir beispielsweise mitten im Monat keinen Strom mehr hatten.
Der Tod der Mutter, als Christian Baron 10 Jahre alt war, war das schlimmste Erlebnis seiner Kindheit. Aber auch seine Rettung. Seine Tante nahm ihn auf und sein Leben bekam Struktur, zum Beispiel im Fußballverein.
Dieser Fußballverein hat einen ganz großen Anteil daran, dass ich die Kraft entwickeln konnte, diese schlimmen Erlebnisse aus der Kindheit zu verarbeiten.
Eine wichtige Bezugsperson wurde seine Trainerin.
Sie hat mir immer wieder Mut gemacht. Und das habe ich auch aufs Leben generell dann übertragen, weil ich mich dann auch mal in der Schule mehr getraut habe. Und so wurden meine Noten teilweise dann auch besser.
Christian Baron hat seinen Weg aus der Armut gefunden. Obwohl er von Mitschülern wegen seiner Herkunft diskriminiert wurde, hat er das Abitur gemacht und studiert.
Ich habe gerade schon eine Zahl gesagt. Zahlen sind in deinem Buch auch immer wieder, spielen auch immer wieder eine Rolle. Denn was mir ehrlich gesagt nicht klar war, und das musste ich ehrlich gesagt auch dreimal lesen, wenn man über jedes fünfte Kind spricht, dann haben wir es insgesamt mit 3 Millionen Kindern zu tun, denen das, also die darunter fallen, richtig?
Ja, und das ist sogar noch eine, würde ich mal sagen, eine vorsichtige Schätzung. Das Bundesfamilienministerium geht selber von 5,6 Millionen Kindern aus, die Anspruch hätten auf Unterstützung. Wir reden hier von der Kindergrundsicherung. Also es gibt, wie gesagt, daran sieht man, es gibt eben auch Schätzungen, die sehen noch sehr viel mehr Kinder betroffen.
Wenn man sowas hört wie diese Kinderarmut gefährdet unser aller Wohlstand und unser aller Freiheit, dann hört sich das erstmal so ein bisschen so an, als wenn jemand sagt, naja, ist ja klar, die möchte halt ihr Thema oder sein Thema in den Mittelpunkt rücken, ganz so schlimm kann es ja nicht sein. Aber du sagst das, 25% der Kinder und Jugendlichen können nicht richtig lesen beim Übertritt in die weiterführenden Schule. Das hat die IGLU-Studie gezeigt, das hat die TIMSS-Studie gezeigt. Kannst du mal so ein bisschen durchexerzieren, warum das nicht in Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen, nicht nur für die Kinder ein Problem ist, sondern für uns als gesamte Gesellschaft?
Also wenn wir nur dieses Thema Lesen nehmen, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da hast. Also wenn jedes vierte Kind, das ist das Ergebnis der PISA-Studie von vor einem Jahr, in Deutschland nicht richtig lesen kann, das heißt also Texte nicht wirklich verstehen und artikulieren kann, dann bedeutet das nicht nur, dass ich nicht irgendwelche Deutschaufsätze oder Gedichte richtig lesen und interpretieren kann, dann bin ich eigentlich auch nicht in der Lage, andere Fächer zu lernen. Ich kann auch nicht Mathe, und da geht es nicht nur um Textaufgaben, weil lesen können buchstäblich die Grundvoraussetzung für andere Sachen ist. Das geht ja aber noch weiter. Ich kann dann kein Formular ausfüllen. Ich kann keine Steuererklärung machen. Ich kann nicht im Internet recherchieren. Ich kann nicht irgendwie abwägen, ist das jetzt ein vernünftiges Angebot, wenn ich etwas kaufen will, wenn ich einen Handyvertrag abschließe oder nicht, oder ein Angebot, was mich linkt, was mich reinreitet. Ja, ich kann auch nicht Fake News von harten Fakten unterscheiden, weil ich ja gar nicht weiß, wie das geht. Ich bin ja noch damit beschäftigt, das zu entziffern. Und ich finde es ehrlich gesagt einen gigantischen Skandal, dass wir das in Deutschland, wir waren ja mal das Land der Dichter und Denker, dass wir das in Deutschland einfach so hinnehmen. Denn neu ist das leider auch nicht.
Ja, vor allen Dingen nicht nur Dichter und Denker. Also so gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt das deutsche Schulsystem. Man muss es sich vorstellen als Exportschlager. Ich fand jetzt aber gerade einen Punkt ganz wichtig nochmal, um das zu konkretisieren, den du gesagt hast. Man kann das Formular nicht ausfüllen. Denn das hat ja eine ganz konkrete Bedeutung, zum Beispiel auch für die schulische Leistung. Wenn man nämlich über die Kindergrundsicherung spricht und darüber, dass theoretisch Geld für Familien da ist, zum Beispiel um die Klassenfahrt doch mitzumachen, dann muss man Formulare ausfüllen. Und wenn man diese Formulare nicht ausgefüllt bekommt, und das ist ja alles nicht so einfach, dann hätte man vielleicht die Möglichkeit, etwas zu tun, schafft es dann aber doch nicht. Genauso übrigens wie bei Hilfsangeboten. Und da wird mir auch immer klarer, warum es so unglaublich wichtig ist, wie Markus Kottmann gesagt hat vom NRW-Talentzentrum, dass die Initiativen in die Schulen reingehen, dass also die Angebote dort hineingetragen werden, damit Kinder und Jugendliche sie sehen können, weil es einfach nichts nützt zu sagen, wir haben hier ein weiteres Angebot, eine weitere Homepage mit einem weiteren bürokratischen Aufwand, das letzten Endes dazu führt, dass es doch wieder diejenigen bekommen, die es möglicherweise gar nicht in der Form gebrauchen.
Ja, du spielst auf dieses Bildungs- und Teilhabegesetz an. Also theoretisch hat jedes Kind, was zu Hause nicht genug Geld bekommt zur Förderung, das Anrecht, sich bestimmte Dinge finanzieren zu lassen. Also die sind ja in der Regel dann die Eltern, nicht die Kinder, die sich darum kümmern müssen. Aber es ist entsetzlich kompliziert. Eine alleinerziehende Mutter hat mir das mal erklärt. Du musst dann alle Belege sammeln. Du musst dann prüfen, ob du berechtigt bist. Dann musst du das einreichen, immer wieder alles einzeln. Das musst du können. Du musst wissen, wie man das macht. Du musst überhaupt wissen, dass dir etwas zusteht, weil du musst ja jedes Mal in Vorleistung gehen. Und dann sagte sie mir zum Beispiel, der Ausflug am Anfang des Schuljahres. Spontan angesetzt, damit die neue Klasse sich besser kennenlernt. Wir gehen in den Kletterpark. 8 Euro ist für sie schon ein Problem, weil sie muss diese 8 Euro auslegen. Sie muss diesen Beleg dazu kriegen. Sie muss es einreichen und sie muss es dann zurückbekommen. Sie hat das nicht mal ebenso über. Da werden jetzt viele denken, na ja, das ist ja nicht so wild. Aber doch, für Menschen in Armut, die ein knappes Budget haben, sind solche Kosten unüberschaubar. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das nicht beantragen. Und das wissen leider viele Eltern nicht. Oder sie schämen sich dafür, sowas in Anspruch zu nehmen. Und deswegen kommen dann manche Kinder auf Ausflüge einfach nicht mit. Die sind dann plötzlich krank.
Wenn wir aus dem, was gerade wir besprochen haben, 3 Punkte rausnehmen. Nämlich erstens, wenn man arm ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man arm bleibt. Zweitens, Armut bedeutet, dass man sich Fördermaßnahmen und so weiter nicht leisten kann und möglicherweise nicht aus einem Defizit an Kompetenzen herauskommt, also zum Beispiel nicht lesen zu können. Und drittens, das wiederum heißt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer wird, dass man keine Bildungsbiografie hat, die einen hinterher finanziell unabhängig macht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja größer, dass man zum Beispiel sich von der Demokratie verabschiedet oder sich manipulieren lässt, ja, durch jene politischen extremen Kräfte, die das auszunutzen wissen. All das, und das schreibst du auch in dem Buch, ist ja eigentlich bekannt. Hast du das Gefühl, dass die politisch Verantwortlichen die Tragweite dieses Problems in irgendeiner Form erkennen? Denn mal so als kleine Anekdote, ich habe jetzt letztens, als ich das Video von Habeck gesehen habe, wo er sich als Kanzlerkandidat vorstellt und bewirbt, das war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich einen Bundespolitiker überhaupt den Begriff Bildung als solchen in den Mund nehmen habe hören. Also mit anderen Worten, verstehen die das?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte ganz persönlich große Hoffnung, als ich das Koalitionsprogramm der Ampelregierung gelesen hatte, weil da steht ja explizit drin, wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen. Es gab ein großes Vorhaben, die Kindergrundsicherung. Und wir erinnern uns, da war ja mal was. Ich glaube, das wird wohl nichts mehr. Und das Ziel war, dass genau die Leistung, über die wir gerade sprachen, auch das Bürgergeld und die Leistung, die für Kinder da sind, dass das unbürokratischer, leichter und mit weniger Scham behaftet bei denen ankommt, denen es zusteht. Und damit wäre schon ganz viel gewonnen, wenn die Leute, denen was zusteht, überhaupt das erstmal alles bekommen würden. Dann wären die Zahlen vielleicht schon andere. So. Aber wir konnten ja alle in der Öffentlichkeit zugucken, wie darüber diskutiert wurde, wie das zerbröselte angesichts anderer Probleme, die immer wichtiger scheinen. Und ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Natürlich ist unsere äußere Sicherheit wichtig. Natürlich ist es wichtig, wie wir hier in Europa dastehen, wie wir uns im verteidigen könnten. Das sind alles ganz wichtige Themen. Aber ich glaube ja, ich habe schon den Eindruck, dass wir das immer wieder zurückstellen, die Belange von Kindern generell und die Belange von armen Kindern noch mal viel mehr, wenn was anderes, scheinbar Wichtigeres um die Ecke kommt. Und ich fürchte, dass in den Wahlprogrammen, die wir jetzt in den nächsten Wochen zu lesen bekommen, wenig von sozialer Spaltung und Armut die Rede sein wird. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, denn du kannst weltweit beobachten, geht die soziale Schere auf, bekommen extremistische Parteien, rechte Parteien bekommen Zulauf. Das hat sich in den USA abgespielt, das sehen wir in Deutschland. Da gibt es vermeintlich leichte Lösungen. Das ist sehr attraktiv. Das Vertrauen in die Demokratie schwindet. Es wäre also mehr als Gedöns, wenn man jetzt was täte, wenn man sich diesem Thema annehme. Von Moral reden wir ja schon gar nicht mehr. Und es ist übrigens erklärter Wählerwille, weil wenn du die Menschen fragst, wollen wir mehr für Bildung ausgeben, sagen alle ja.
70%. Die Leute sind so fast 70% hast du geschrieben,
ja. Ja, und Eltern noch mehr. Also es gibt wieder neue Umfragen, da kommen wir bald in die 100%, weil die Eltern merken ja, dass es nicht läuft. Und die Menschen sind teilweise sogar bereit, wenn man sie fragt, wären sie denn bereit, wenn wir dafür mehr Steuern erheben würden? Da sagen sie auch ja, wenn ich denn sicher sein könnte, dass das Geld dahin geht, wo es hingehen soll. Also die Leute wollen das, aber es passiert nicht. Und ich kann dir nicht sagen, warum nicht.
Ich bemerke zumindest, sagen wir mal jetzt, allein innerhalb des nicht stattfindenden medialen Diskurses über Bildung. Und mit nicht stattfinden meine ich nicht, dass es nicht ja beim Spiegel, bei der FAZ, bei der Zeit ab und zu mal einen Artikel gibt. Ja, in Frankfurt fällt die Schule auseinander, ein Junge springt aus dem Fenster, weil er schlechte Noten hat, Armutsbetroffenheit, ja, das wird da so ein bisschen hin und her gesprenkelt. Das, was ich sehe, ist, dass sich die politischen Maßnahmen natürlich auch in Krisenzeiten auf Unmittelbarkeit fokussieren und damit auch die mediale Berichterstattung auf Unmittelbarkeit, dass aber Bildungspolitik immer auch so angelegt ist, wenn sie tatsächlich wirken soll, dass sie auf eine Längerfristigkeit angeht, mit der man dann aber nicht mal eben die nächste Wahl gewinnen kann. Und du hast ja den Bildungsökonom Ludger Wissmann auch zitiert, die ja herausgearbeitet haben, dass eine bessere Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen, das ist natürlich so ein bisschen utopisch, weil wir da von einem Jahr mehr Kompetenz sprechen, dafür sorgen würde, dass die Wirtschaft um 7% wachsen würde. Aber wenn man sich das mal anhört, 7% Wirtschaftswachstum, das ist ja eine unglaublich hohe Zahl. Gleichzeitig sagt er ja auch, dass die Maßnahmen, die dann ergriffen werden müssten, 10 bis 20 Jahre lang brauchen würden, bis die Wirkung auch da ist. Und nochmal, in unserer sozial medial geprägten digitalen Gesellschaft, würde ich sagen, ist das politische Handeln und die mediale Berichterstattung darauf oftmals auf Unmittelbarkeit angelegt. Und da muss Bildung dann jedes Mal zurückstellen und hinterher stehen wir da und sagen, shit, es sind wieder 5 Jahre vergangen, in dem nichts wirklich passiert ist.
Eine kleine Fußnote dazu. Ich schreibe ja für den Stern schon seit langem über diese Themen und wir merken immer wieder, wenn ich das thematisiere oder wenn Kollegen dazu schreiben, dass die Leserbriefe sehr stark ansteigen und die Leute sagen mehr davon und ihr habt recht und das Thema Chancengerechtigkeit ist uns wichtig. Du hast einen Punkt, wenn du sagst, Politik ist darauf geeicht, trainiert, reflexartig darauf zu gucken, was kann ich innerhalb einer Legislaturperiode erreichen. Und Bildung und Chancen zu verändern dauert viel länger. Aber es ist ganz einfach. Wenn ich in frühe Bildung investiere, und wir fangen an beim Kindergarten. Dazu gibt es große Studien von dem Wirtschaftsnobelpreisträger Gene Hackman aus den USA, der da schon große Versuche dazu ausgewertet hat. Und der konnte nachweisen, wenn ich Geld in frühe Bildung investiere, zahlt sich das doppelt und dreifach aus. Warum? Weil ein Kind, was früh in die Kita geht, dort bestimmte Dinge, die es zu Hause nicht lernen kann, aufholen kann, besser in der Schule klarkommt, einen wahrscheinlich besseren Abschluss macht, eine Ausbildung, ein Studium aufnehmen kann, sich selbst versorgen kann, langfristig gesünder lebt, mehr Geld verdient, mehr Steuern zahlt, seltener straffällig wird. Ich dekliniere das jetzt nicht andersrum. Eigentlich ist es total einfach, eigentlich ist es total banal und es ist wirklich traurig.
Hackman spricht da ganz ökonomisch vom Return on Investment und dass dieses Return on Investment, also mit anderen Worten, wenn ich Geld in irgendwas investiere und hinterher habe ich mehr Geld durch den Zinseszinseffekt, dann ist das mein Return on Investment und der wäre bei 10%, was einfach unglaublich viel ist, aber gleichzeitig machen wir es nicht. Ich möchte aber nicht frustrierend oder mit Frustration aufhören, sondern du hast im zweiten Teil deines Buches ja auch einen 10-Punkte-Plan gegen Kinderarmut, der sehr pragmatisch ist. Jetzt können wir natürlich nicht alle 10 Punkte durchgehen. Ich würde den ersten nur mal ganz kurz vorschlagen. Arme Kinder brauchen mehr Sichtbarkeit und Respekt. Im Grunde genommen ist das ja auch ein Teil dieses medialen Diskurses, über den wir gesprochen haben. Möglicherweise sogar auch das, was wir hier gerade in diesem Gespräch durchführen. Oder wie meinst du es noch und was meinst du mit Respekt?
Also, ich finde, wenn man sich angeguckt hat, wie in den letzten Monaten über das Thema Bürgergeld, Kindergrundsicherung, Menschen in Armut gesprochen wurde, war das gelinde gesagt despektierlich. Also, da wurde unterstellt, die Leute seien faul, sie wollten versuchen, irgendwas aus dem System herauszuquetschen, sie würden sich nicht kümmern. Schwarze Schafe wird es sicherlich überall geben. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und welche Maßnahmen da zu ergreifen sind, sollen andere Klügere diskutieren als ich. Aber hat sich mal jemand überlegt, wie das auf Kinder wirkt, wenn Politiker so über ihre Eltern reden? Das sind Eltern, die es ohnehin schon schwer haben. Und ich glaube, man kann den meisten Eltern unterstellen, dass sie es so gut wie möglich machen. Da gibt es viele Annahmen, nämlich zum Beispiel, wenn Eltern mehr Geld bekommen, was eigentlich für die Kinder gedacht sein soll, dass sie das für sich verwenden. Das stimmt so nicht. So. Und mit Respekt meine ich, dass es viel wäre, wenn wir überhaupt mal anerkennen würden, wir haben da ein Problem. Punkt. Und nicht immer wieder von vorne anfangen und sagen, nee, stimmt doch nicht und so schlimm ist das alles gar nicht. Doch, wir haben da ein Problem. Wir sehen diese Kinder nicht. Es gab alle möglichen Kampagnen hier in Deutschland für mehr Unternehmertum, für mehr Demokratie. Da könnte man doch auch mal eine Kampagne machen für Kinderarmut. Also nicht für Kinderarmut, sondern gegen Kinderarmut und einfach Kinder zu Wort kommen lassen. Weil, wie du sagst, die meisten Menschen sind sehr beeindruckt und auch sprachlos, wenn sie das mal hören, eins zu eins.
Ja, und ich meine, du führst das ja auch in diesem ersten Punkt auch aus, was das bedeuten könnte. Also zum Beispiel Wettbewerbe von Stiftungen, also Dinge, die eine mediale, die eine öffentliche Resonanz erzeugen, um das Thema eben in den Mittelpunkt zu stellen, um nicht darauf angewiesen zu sein, ja, ob die nächste Kolumne mal wieder ankommt, sondern wirklich eine fundamentale Beschäftigung damit. Über den guten Bildungsstaat, was dein zweiter Punkt ist, haben wir schon gesprochen. Da geht es um Sprachförderung und Fördermaßnahmen. Im Hinterkopf hatte ich dann leider eine Mitteilung, ich weiß nicht, wie alt sie ist, dass Fördermaßnahmen gerade eher gestrichen werden. In Berlin ist beispielsweise auch ein Projekt, wird auslaufen, was sich explizit damit beschäftigt, Kinder aus armutsgefährdeten Milieus anzunehmen und sie zu unterstützen. Aber ich möchte nicht in Trauer bleiben, Kinder brauchen Rechte. Du plädierst auch dafür, und das ist ja wirklich das große Geschütz, da einen Grundrechtekatalog, kann man sagen, ja, auch explizit für Kinder zu haben, um sie sozusagen nicht nur mitzumeinen, ja, mit den Menschenrechten, sondern auch explizit Rechte für die Kinder und Jugendliche zu haben. Inwiefern ist das etwas, was auch dazu beitragen könnte, diesem riesig großen Problem Herr zu werden?
Na, im Moment sind Kinder bei uns im Grundgesetz Objekte. Das hat einen historischen Hintergrund. Also, dass nicht auf Kinder zugegriffen werden könnte nach den Erfahrungen unter den Nationalsozialisten und haben keine eigenen Rechte, sondern sind quasi, gehören da zu ihren Familien, zu ihren Eltern. Und wenn man das ändern würde, was schon lange gefordert wurde, das war schon eine Idee unter der Merkel-Regierung, das war jetzt auch unter der Ampel-Regierung eine Idee, man hat es nicht gemacht, hat man irgendwie vergessen oder ist nicht dazu gekommen, dabei würde das ja noch nicht mal was kosten, dann hätte das zur Folge, dass viele Gesetzesvorhaben, viele Unternehmungen irgendwie darauf überprüft werden müssten, was hat das denn für Konsequenzen für Kinder? Und dass wir Kinder nicht sehr gut im Blick haben, haben wir ja während der Corona-Pandemie gesehen. Mich hat sehr beeindruckt, dass die norwegische Ministerpräsidentin zu Corona-Zeiten eine Ansprache an Kinder im Fernsehen gehalten hat, wo sie ihnen erklärt hat, warum jetzt die Schulen zugemacht werden. Da hat sie sich explizit an die Kinder gewandt und ich habe gedacht, wow, stark. Da sieht man, Kinder sind wichtig. Hat das hier jemand gemacht? Frau Merkel hat es nicht gemacht, nicht die Familienministerin, nicht die Bildungsministerin, eigentlich niemand. Und wir beklagen heute, dass wir so viele Probleme in den Schulen haben infolge von Corona. Das hat die Kinder aus Armutsfamilien noch viel stärker getroffen als alle anderen, weil du hast es schon gesagt, zu Hause weniger Platz, keine Möglichkeiten. Das hat sie noch mal mehr ins Hintertreffen gebracht. Und was machen wir daraus? Wir lassen es einfach so.
Immer mal wieder, wenn ich einen Vortrag halte, frage ich die Leute, wisst ihr, wann das letzte Mal die Politik gesagt hat, die Kinder sind so wichtig? Das war, als es darum ging, ob im Herbst die Schulen wieder aufmachen. Jetzt wissen wir, das war die richtige Entscheidung, aber völlig unabhängig davon sage ich dann immer, wir haben nicht richtig zugehört. Denn der Satz, wir müssen die Schulen auflassen, weil Kinder so wichtig sind, ist eigentlich eine Behauptung gewesen, weil Kinder so wichtig sind. Daraus ist nämlich nichts resultiert, keinerlei Konsequenz. Es ging nur darum, das einmal zu sagen und in dem Zusammenhang waren dann Kinder wichtig. Danach habe ich diesen Satz nicht einmal wieder gehört.
Ja.
Gibt es für diejenigen, die jetzt zuhören, das sind ja Lehrkräfte, das sind Menschen aus der Verwaltung, vielleicht auch der ein oder andere Politiker, zumindest weiß ich das, die schreiben mir ab und zu, etwas, wo du sagst, das wäre ein gar nicht so komplizierter Schritt, aber ne, also Grundgesetz, das Grundgesetz zu verändern oder Neues zu entwerfen, das ist relativ groß. Die Sichtbarkeit, das hat mit sehr komplexen Zusammenhängen zu tun. Ich weiß, die Frage ist auch schwierig, aber was kann man vielleicht als einzelner Mensch in einem verschiedenen Bereich tun, um ja, zumindest einen Schritt in die richtige Richtung zu machen.
Ich finde, es ist sehr schön deutlich geworden bei dem Einspieler, den wir vorhin gehört haben. Da gibt es doch den Journalisten Christian Barun, der in Armut aufgewachsen ist und der davon erzählt, der Unterschied oder die Person, die für ihn einen Unterschied gemacht hat, war seine Fußballtrainerin. Und es gibt ganz tolle Initiativen, also sich zum Beispiel im Verein zu engagieren, sich dort zu kümmern, einen Blick zu entwickeln für Kinder, die vielleicht weniger Chancen haben als andere, die besonders in den Blick zu nehmen, die unterzuhaken. Es gibt Initiativen wie die Arche, die eigene Programme dazu hat, die so Mentorenprogramme
aufsetzt. Das machen wir auch in die Shownotes, ja.
Ja, es gibt auch von Studenten sowas, Rock Your Life, die sich darum kümmern, mit Jugendlichen zu arbeiten und an der Perspektive zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance. Man kann auch Geld spenden für solche Organisationen. Man kann sich da engagieren, man kann helfen, man kann einen Blick entwickeln. Und ich habe ganz großen Respekt vor Leuten, die das tun, die da ihre Zeit geben. Weil ich glaube, damit machst du einen echten Unterschied. Damit kannst du wirklich ein Leben verändern. Mhm. Was ganz Einfaches, was die Politik machen könnte, wäre ein warmes Mittagessen in jeder Schule. Machen andere Länder auch. War im Übrigen auch eine Empfehlung vom Bürgerrat für Ernährung. Das sind lauter Bürger gewesen, die gefragt wurden zum Thema Ernährung. Das war der erste Punkt. Ein kostenloses, warmes Mittagessen für alle in der Schule. Das schafft leckeres. Gemeinschaft. Leckeres Mittagessen, genau. Ein leckeres, gutes, frisch gekochtes Mittagessen. Das schafft Gemeinschaft. Das schafft soziale Teilhabe. Und alle haben was gegessen. Und auch da kann man leider wieder sehen, oder auch da kann man wieder sehen, wer was im Magen hat, kann besser lernen.
Das zu tun wird aber trotzdem ja auch bedeuten, sich endlich, wie es 98% der Ökonomen sagen, auch von der Schuldenbremse zu verabschieden. Denn eine Investition in Bildung, haben wir gerade gesagt, zahlt sich längerfristig aus.
Ja, stimme ich dir zu. Und ich finde noch, und einen schönen Gedanken zum Schluss, Wir Deutschen jammern ja gerne und sehen eher schwarz und es viel von German Angst die Rede. Ich glaube, wenn es uns gelänge, beim Thema Kinder und Kinderarmut zu versuchen, das ein oder andere anzugehen und zu verändern, nicht sofort alles, das wird nicht gehen, das wäre auch naiv, aber wirklich zu versuchen, etwas zu verändern, täte uns das als Gesellschaft wirklich gut. Wir sind eine altmodische, paternalistische Gesellschaft. Das finde ich ist kein schönes Bild. Wenn wir aber versuchen würden, was zu ändern in diesem Sinne, dann könnten wir uns selbst davon überzeugen, dass wir das können, dass wir eine andere Gesellschaft werden können. Eine moderne, eine empathische, eine offene, eine zugewandte und ja auch leistungsbereite Gesellschaft.
In der Tat ein ganz wunderbares Schlusswort, liebe Katrin. Ich bedanke mich.
Dankeschön.
Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für euch. 2023 sorgte die Ludwigshafener Gräfenau-Schule für Schlagzeilen. 40 Kinder müssen die erste Klasse wiederholen. Eine Erklärung ist schnell gefunden. Die Gräfenau-Schule liegt in einem sogenannten Brennpunktviertel. Schlechte Deutschkenntnisse und mangelnde Integration machen den Schulalltag schwierig. Aber das eigentliche Problem liegt tiefer. Die ehemalige Lehrerin Lisa Graf deckt im Podcast Durchgefallen auf, warum unser Bildungssystem so viele Kinder im Stich lässt und was sich ändern müsste, damit Schule ein gerechter Ort wird. Alle 5 Folgen von Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet, hört ihr ab 31. Januar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.